ARD.
Das ist jetzt eine ganz klare Entscheidung, dass nicht mehr jeder willkommen sein soll. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Ich mache das unheimlich wütend. Ja, also so eine Symbolik, das steht ja nicht nur für Homosexualität. Nein, es steht für eine weltoffene Stadt.
Sie können heiraten, sie können Kinder haben, ganz normal leben, wie wir alle anderen auch. Und da müssen sie nicht extra eine Fahne haben. Und wenn gesagt wird, die wird abgenommen, dann ist das auch so in Ordnung.
Wir sind weltoffen. Und wir waren es auch. Ich weiß nicht, warum das einigen Vertreter nicht gefallen hat.
Für mich hat es immer, wenn ich hier vorbeigefahren bin, immer ja, ein Stück weit Sichtbarkeit bedeutet. Einfach, dass Menschen, die das eben auch betrifft, wissen, es gibt Leute, die sich für sie einsetzen.
Neubrandenburg im vergangenen Oktober. Die Stadtvertretung beschließt, die Regenbogenfahne, die dauerhaft vor dem Bahnhof weht, abzuhängen. Kurz danach kündigt der Oberbürgermeister der Stadt Silvio Witt an, zurückzutreten. Raus Pflaster Kommunalpolitik. Wie scharf der Ton und wie persönlich die Auseinandersetzungen geworden sind, darüber reden wir heute am Beispiel Neubrandenburg. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Annette Ewen. Wenn du uns gerade zum ersten Mal hörst, dann kannst du dich auf ein besonders spannendes Thema aus Mecklenburg-Vorpommern freuen. Und unsere treuen Hörerinnen und Hörer, die kennen das natürlich schon. Diesmal rede ich über etwas, das weit über die Landesgrenzen hinaus für Wirbel gesorgt hat. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann passiert das nicht allzu häufig, dass Neubrandenburg bundesweit in den Schlagzeilen ist. In diesem Jahr war es aber so. Wie kam es dazu? Was ist in den Jahren davor alles passiert? Wie hat sich die Arbeit in der Kommunalpolitik verändert? Das alles frage ich den Mann, der ja wahrscheinlich unfreiwillig die Hauptrolle in dieser Geschichte spielt, Silvio Witt. Ich freue mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung.
Das ist so eine banale Frage, die man oft stellt, aber ich finde, sie passt, sie liegt mir auf der Zunge nach diesen turbulenten Wochen. Wie geht's Ihnen?
Mittelmäßig, würde ich ganz ehrlich antworten. Also auf der einen Seite ist es gut, dass die Amtszeit jetzt ein Enddatum hat, was nicht mehr ganz so weit weg ist und ich mich darauf konzentrieren kann, das Amt vernünftig übergeben zu können und das auch in einer persönlichen Kondition, die gut ist. Und auf der anderen Seite ist dann auch Freude da, was kommt nach der Amtszeit. Aber ich spüre jetzt natürlich auch die Belastung der letzten knapp 10 Jahre besonders, weil Interviews zu geben, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, das wühlt einen nochmal zusätzlich auf und ja, belastet einen auch nochmal zusätzlich.
2015, Sie haben es gerade angesprochen, sind Sie ins Rathaus eingezogen als parteiloser Quereinsteiger. Ja. Passiert ja auch nicht so wahnsinnig oft. Mit fast 70%. Und kurz nach der Wahl, da sagten Sie das hier.
Ein so klares Votum, das ist so motivierend und mit so viel Freude verbunden. Also das ist das Motivierendste, sage ich mal, was mir bisher in meinem Leben begegnet ist. Und das nehme ich sehr gerne an.
Mein erster Impuls war, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da hört man so viel Zuversicht, so viel Freude, so viel Neugierde auf das, was da kommt. Jetzt, 10 Jahre später, wie hat sich Ihr Blick auf die Stadt verändert, jetzt auch in den vergangenen Monaten?
Also erstmal bewundere ich den jungen Mann, den wir da gerade gehört haben, weil er wirklich viel Euphorie in der Stimme hat und die braucht es auch. Also wenn man so ein Amt antritt, da gehört auch ein bisschen Euphorie, ich würde fast sagen auch Naivität dazu, weil man eben viele Sachen außerhalb des Amtes gar nicht kennt, was innerhalb des Amtes passiert. Und deswegen ist es wichtig, dass man da ohne große Belastung erstmal in dieses Amt geht. Wenn man das Amt dann innehat, ich würde immer so sagen, nach 1-2 Jahren merkt man, wie wir sagen würden, wie der Hase läuft. Und dann merkt man, wer sind Mitstreiter, wer sind Gegenspieler, wer sind Gegenspielerinnen und Gegenspieler im Hintergrund, wer macht es offensiv, was ist vielleicht besser, was ist schlechter und was kann man erreichen. Wie kann man das erreichen? Wann ist man selber vielleicht auch zu schnell oder zu langsam? Also man lernt sich selbst auch in dem Amt gut kennen und das Ganze ist sehr intensiv und dadurch eben auch so gefährlich, weil man muss sich absichern, privat, beruflich in diesem Amt absichern, dass man diese Intensität, dieses Tempo, diese Schnelligkeit auch halten kann.
Heißt, Sie haben so ein bisschen Ihre Naivität verloren dann
absolut.
In den 10 Jahren?
Ja, absolut. Was das betrifft schon, das hilft. Aber es ist natürlich auch desillusionierend in manchen Feldern.
Zumindest ist man dann abgeklärter wahrscheinlich, ne? Bei vielen Sachen.
Ja, und es verändert einen ja auch in der Persönlichkeit. Und man muss dann sich mit seinem Freundeskreis, seiner Familie immer wieder so rückspiegeln, rückversichern, dass man doch im Kern derjenige bleibt, der man ist. Der man hoffentlich auch gern ist, also ich zumindest.
Wir sprechen gleich über die Genese dieser ganzen Geschichte, wie es zu dem Rücktritt kam. Denn es ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Für alle, die jetzt noch nicht so groß Kontakt mit Ihnen hatten, stellen wir Sie noch mal kurz vor.
Silvia Witt, Jahrgang 1978. Aufgewachsen ist er in Groß-Nemrow, einem Dorf bei Neubrandenburg. Später besucht er das Sportgymnasium der Vier-Tore-Stadt, leistet anschließend Zivildienst, lernt Bankkaufmann und studiert unter anderem in Budapest. Seinen Lebensunterhalt verdient der Diplom-Betriebswirt, dann aber als Journalist und Kabarettist. In seinen Programmen zieht er auch regelmäßig die Neubrandenburger Stadtpolitik durch den Kakao. Außerdem führt er bis zu seiner Wahl 2015 als Oberbürgermeister eine Agentur für Kommunikation.
Sie nicken.
Das bin ich, ja, das kommt dem schon nah, ja.
Herr Witt, Sie waren ja kein Unbekannter in der Stadt, ne? Wir haben es gerade gehört, Sie sind aufgetreten und so weiter. Und insofern mag das vielleicht auch für viele, ja, eine Überraschung gewesen sein, dass Sie jetzt sagen, ich würde gerne Oberbürgermeister werden. Was hat Sie denn bitte da geritten? Ich meine, Sie hatten ja sonst auch genug zu tun.
Ja, ich sage immer, ich bin ein politischer Unfall. Und ich zitiere jetzt erstmal Günter Rüß, der war bis 2014 hier Stadtpräsident in Neubrandenburg. Und der hat mal gesagt, damals haben wir uns noch gesiezt, er hat gesagt, man merkt, dass Sie die Stadt und die Menschen mögen, weil man veralbert nur Dinge, die eine Bewandtnis für einen haben.
Ja, die haben was bedeuten.
Die haben was bedeuten. Mhm. Ansonsten würde man sich darüber nicht lustig machen, weil man macht sich darüber lustig, weil man es gut findet oder nicht so gut gemacht findet. Und ja, und dann war es so, dass ich auf der Couch saß bei mir zu Hause und mich mit der Oberbürgermeisterwahl beschäftigt habe. Und mein Amtsvorgänger war ja Dr. Paul Krüger, der war auch mal für anderthalb Jahre Bundesminister unter Helmut Kohl. Und das fand ich immer relativ glanzvoll. Ich dachte, das war für unsere Stadt schön. Also jemand, der in die erste frei gewählte Volkskammer kam und im Bundestag war und dann Bundesminister war, dass das unser Oberbürgermeister ist. So. Und dann habe ich, das ist ein bisschen arrogant, was ich jetzt sage, aber dann habe ich das Bewerberfeld gesehen und habe gedacht, so richtig glanzvoll ist es nicht. Also hat nicht diese Flughöhe. Und dann habe ich aus rein kabarettistischer Sicht gedacht, was kann man machen, um dem Ganzen ein bisschen Glanz zu verleihen? Also dann habe ich erst gedacht, es war ja ein sehr kurzer Wahlkampf, nur zweieinhalb Monate. Ich begleite den kabarettistisch, lade jeden Kandidaten ein oder irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, dann ist aber auch die Gefahr, dass du irgendjemanden hofierst, den du gar nicht so gut findest. Manchmal sind ja die, die gar nicht so lustig dann rüberkommen, kommen unfreiwillig lustig rüber und bekommen eine Aufmerksamkeit. Und dann habe ich gedacht, nee, das machst du nicht. Und dann habe ich gedacht, dann tust du so, als wenn du selber kandidierst. Und dann dachte ich, dann werfen sie dir vor, dass du das als Werbung für dich, für deine Person, für deine Agentur nutzt. Und dann habe ich gedacht, man kann es ja auch einfach versuchen, wirklich sich um das Amt zu bewerben. Ist wirklich so. Und dann habe ich mit meinem besten Freund telefoniert und er sagt, du, ich würde das gern machen. Und dann sagt er, und welche Chancen malst du dir da aus? Und da habe ich gesagt, na, ich gewinne das. So, und das war natürlich nur so eine Frotzelei, so eine Behauptung, ne? Ein bisschen Hybris und so. Aber das hat mich so motiviert, dieser Satz, ich sage es jetzt mal so im Rückblick, einen vollkommen ernsthaften Wahlkampf zu machen und den anders zu machen, als die Parteien das machen. Also die, ja.
Aber Sie sind ja schon angetreten, um dann auch zu gewinnen, wie Sie sagen.
Ja,
also es ist... War eine Schnapsidee, aber ist dann irgendwann gekippt, ne?
Ja, weil jetzt im Nachhinein, das ist natürlich jetzt alles durch die Amtszeit auch eingefärbt, aber es ist ja so, eigentlich ist es ja das, was Demokratie und Politik wollen. Dass man aus der Mitte des Volkes kommt, gewählt wird und da auch wieder zurückgeht. Also Politik ist ja eigentlich nicht eine Karriereleiter, ist ja nicht so konzipiert Demokratie, dass man sagt, ich mache eine Parteiensozialisation, verteile Flyer, dann bin ich irgendwann Stadtvertreter im Kreistag, dann Landtag und dann Bundestag und irgendwann werde ich Minister. Also dafür
gibt's ist das, auch, aber
gibt's auch, so.
Ist nicht bei jedem so.
Ja. Sondern es ist ja schön für beide Seiten, also für den Kandidaten und auch für die Verwaltung, für das Amt, wenn da ein Austausch stattfindet, dass man eben immer wieder neue Impulse bekommt. Mhm. Und das hat mich motiviert zu sagen, ich mag diese Stadt ja sehr, also warum soll ich es nicht probieren? Und dann, wie gesagt, zu sagen, ich probiere es mit einem ganz anderen Wahlkampf und habe immer im Freundeskreis gesagt, auch 5% wollen würdevoll entgegengenommen werden.
Nun waren es ja mehr, wesentlich mehr. Ja. Ich finde es ganz spannend, was Sie gerade gesagt haben, weil das ist auch so mein Eindruck jetzt gerade in Ihrer ersten Amtszeit. Da waren Sie so ein bisschen praktisch der Botschafter der Stadt, so empfinde ich das, weil Neubrandenburg
ist ja... Das hat noch nie einer gesagt, das ist ein schöner Satz, danke.
Ja, Neubrandenburg ist ja gerne mal so ein bisschen das hässliche Entlein, so möchte ich sagen.
Ich hätte jetzt der Underdog gesagt, das klingt Underdog. Ein bisschen freundlicher.
Okay, der Underdog, also vielleicht wird es unterschätzt.
Ja, genau.
Unter den Großstädten in MV, und ich hatte das Gefühl, Ihre Mission ist so ein bisschen... ja, das Bild der Stadt positiv zu färben und Selbstbewusstsein irgendwie wie zu geben, das stimmt, ne? wenn ich so Ihre Erzählungen von Glanz und so zuhöre.
Ich sage das heute noch in Grußworten, wenn ich weiß, dass die Anwesenden noch nicht gehört haben. Ich sage dann immer ganz selbstbewusst, also Rostock ist so groß, es könnte fast ein eigenes Bundesland sein. Also das so Schwerin, da ist das Parlament, die Landesregierung, die ganzen Behörden, wenn man die alle abzieht, dann bleibt nur noch Neubrandenburg als größte Stadt übrig. So. Und das führt dann dazu, dass die Leute natürlich erstmal lachen, aber dann überlegen, ja, stimmt eigentlich, ist die drittgrößte Stadt, warum taucht die auf unserem Schirm eigentlich gar nicht so häufig auf? Warum reden wir immer von Rostock und Schwerin und Neubrandenburg ist dann...
Und Greifswald kommt da rein.
Greifswald, genau. Mhm. Greifswald oder auch Stralsund. Das ist mir am Anfang gleich aufgefallen und deswegen finde ich diese Formulierung so schön. Ja, Botschafter, dass man sowohl nach innen als auch nach außen sagt, wir sind doch eigentlich wer.
Wenn Sie jetzt an die Anfänge denken, wie war denn die Zusammenarbeit in den ersten Monaten und Jahren? Ich kann mir vorstellen, als Parteiloser ist es auch gar nicht so einfach, weil Sie haben ja nicht per se den Rückhalt einer Fraktion. Das heißt, Sie müssen ja irgendwie gucken oder mussten gucken, die Mehrheiten zu finden, ne?
Alle beobachten einen. Das ist der erste.
Aber wohlwollend oder?
Nein. Sie müssen sich ja vorstellen, ich hatte ja 4 meiner Gegenkandidaten dann als Mitglied einer Stadtvertretung sitzen. Und dass die dann nicht unbedingt alle erpicht sind, dass ich erfolgreich bin, kann man sich vorstellen.
Ja.
Da gab es einige, mit denen konnte ich gut zusammenarbeiten. Und da war auch sozusagen die Entwicklung der Stadt, wie man immer so schön sagt, im Fokus. Aber es gab auch mindestens eine oder 2 Personen, die gedacht haben, nö, wenn wir das hier von der Stadtvertretung aus ein bisschen torpedieren können, dann machen wir das auch. Und damit meine ich nicht unbedingt politisch torpedieren, inhaltlich torpedieren, bessere Vorschläge machen, mich auf den kalten Fuß erwischen und sagen, guck mal, daran hast du nicht gedacht, sondern dass es dann auch schon dort ins Persönliche ging.
Schon damals?
Ja, das war schon von Anfang an so da, wo man wirklich, ich sage das immer so locker, gemerkt hat, dass das Schmerzverarbeitung ist.
Das Sie meinen von den Gegnern, dass Sie
verloren haben? Genau, das habe ich da dann schon gespürt. Mhm. Waren keine faire, also zumindest eine nicht, keine faire Verliererin.
Dann kam Ihre Wiederwahl. Wir springen jetzt ein bisschen mit knapp 88%. Also da träumen ja andere von so einem Ergebnis. Ihre zweite Amtszeit, ich verknapp das jetzt ein bisschen, die begann dann ein wenig holprig. Es gab einen Einspruch, unter anderem, weil Sie in Ihrer Wahlwerbung unter der Erreichbarkeit war eine Telefonnummer des Rathauses angegeben. Der Einspruch wurde dann ausgeräumt. Dann kam es bei der Ernennung ja zum öffentlichen Eklat, so kann man das, glaube ich, nennen. Und mein Kollege Thomas Köhler, der war dabei und der hat es so erlebt.
Die Stadtvertretung tagt in der Hochschule. Kurz bevor Silvio Witt in seine zweite Amtszeit eingeführt werden soll, erhebt sich die an diesem Tag amtierende Stadtpräsidentin Renate Klopsch, damals Mitglied der Partei Die Linke, und redet so etwa eine Viertelstunde lang. Unter anderem sagt sie, Zitat, der in dieser Stadtvertretung eingeforderte Respekt gilt nach unserer Wahrnehmung oft nur einseitig. Er gilt nicht immer langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich zunehmend Anfeindungen der verschiedensten Art ausgesetzt fühlen. Zitat Ende. Unterm Strich wirft sie Witt Mobbing gegen Rathausmitarbeiter vor, insbesondere gegen einen. Dieser sagt wenig später aber, Zitat, ich erkläre, dass ich mich zu keinem Zeitpunkt mit gegenüber dem Oberbürgermeister illoyalen Äußerungen an eine Fraktion dieser Stadtvertretung gewandt oder gar um diesen Schutz gebeten habe. Zitat Ende. Ich habe Silvio Witt noch nie zuvor so finster gucken sehen wie an diesem Tag. Was folgte, war ein Streit der Parteien und Fraktionen. SPD und Grüne erklärten von der Rede nichts gewusst zu haben und nahmen Witt in Schutz. AfD und Linke schienen innerlich Beifall zu klatschen. So mein Eindruck. Die CDU, die kriegte sich derart in die Haare, dass die Fraktion daran letztendlich zerbrochen ist. Der eine Teil wollte und hat sich dann auch bei Witt entschuldigt und der andere Teil, der trat am Ende aus der CDU aus und gründete eine neue Wählergemeinschaft, die Bürger für Neubrandenburg, damals mit Diana Kuck an der Spitze. Und ein Satz von ihr ist mir besonders in Erinnerung, als sie zu Witt sagte, Zitat, ich habe Respekt vor ihrem Amt, aber nicht vor ihrer Person. Zitat Ende.
Das ist eine harte Aussage, oder, wenn man sowas hört?
Ja, sie war ja die Gegenkandidatin, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja. Kann ich zu dem Wahleinspruch erst noch mal sagen? Weil der ist wirklich bizarr gewesen. Der ist wirklich bizarr gewesen. Und das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer interessant, was der Gesetzgeber möglich macht und ob das immer so gut ist. Das habe ich an diesem Wahleinspruch gemerkt. Also, die Wahl war gelaufen. Ich glaube, es sind 10 oder 14 Tage Einspruchsfrist. Und am letzten Tag tauchte auf wie auch immer geartete Art und Weise spontan dieser Einspruch auf. Also er war nicht im Posteingang, aber er war damit mal auf einem Schreibtisch. Und die 4 Vorwürfe waren, dass Bettina Martin, die Kultusministerin Mecklenburg-Vorpommerns, auf ihrem privaten Profil mir ihre Unterstützung sozusagen zugesagt hat, was sie darf, wenn sie nicht als Ministerin agiert. Der zweite Punkt war, dass ich mich auf einem Bild einer Straßenöffnung in den Vordergrund gedrängelt habe. Der dritte Vorwurf war, ich habe ein städtisches Foto genutzt, was sie aber auf der Homepage der Stadt hätten runterladen können und zu Wahlkampfzwecken. Und diese zentrale Einwahlnummer war auf meinem Facebook-Profil. Das letzte ist etwas, wo man sagt, ja, ist eine Grauzone, das habe ich irgendwann mal 5-6 Jahre davor gemacht.
Ist das ein Fehler gewesen?
Das ist die 5550. Also wenn Sie googeln, Silvia Witt Rathaus, kommen Sie auf meine Durchwahl. Also das ist jetzt, weiß ich nicht, also juristisch Grauzone, vielleicht Fehler ist ein großes Wort dafür, war nicht klug. Ne, so. Und dann hat dieser dann sagt der Gesetzgeber, es kann ein Wahlprüfungsausschuss, kann eingesetzt werden. Das hat die Stadtvertretung gemacht. Dr. Diana Kuck, die eben das Zitat gesagt hat, wurde die Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses. Also es gab eine Sonderstadtvertretersitzung, die den Ausschuss berufen hat. Und da hat der Ausschuss 3-mal getagt. Ich wurde verhört. Das war wirklich ein Verhör. Ich weiß noch, hatte eine Grippe und saß da und musste zu irgendwelchen Fotos etwas sagen, was mir reichlich albern vorkam dann in diesem Zusammenhang. Und 3 Gutachten lagen vor. Ein Gutachten des Rathauses, ein Gutachten des Städte- und Gemeindetages und ein Gutachten des Innenministeriums als Aufsichtsbehörde. Und alle 3 haben gesagt, er hat 14.000 Stimmen Vorsprung. Also selbst wenn das ein Fehler gewesen wäre oder wenn dies Fehler gewesen wären, rechtfertigt das nicht, weil so viel Vorsprung kriegt man durch diese, in Anführungsstrichen, Manipulation nicht. Und sie hat dann den Wahlprüfungsausschuss überzeugt, noch ein 4. Gutachten bei einer Rechtsanwaltskanzlei in Auftrag zu geben. Hat den Steuerzahler dann auch nochmal Geld gekostet. Und auch der kam natürlich zu diesem, oder was heißt natürlich, der kam auch zu diesem Urteil. Und dann war diese Sitzung, die gerade angesprochen wurde, und es ist eben nicht vom Tisch sozusagen genommen worden, sondern sie hat eine Rede gehalten und hat gesagt, ganz überzeugt sei sie noch nicht, aber nun muss ich ja schließlich irgendwann ins Amt gehoben werden in meine 2. Amtszeit und deswegen macht man das jetzt so. Und dann gab es tatsächlich, ich glaube, bei diesem Wahlprüfungsausschussergebnis Enthaltung oder Gegenstimmen. Das muss man sich vorstellen. Also der Wählerwille war eindeutig ausgesprochen und dann gab es diesen, wie auch immer, gearteten Einspruch und dann wurde er so behandelt und selbst dort wurde ich dann quasi nicht exkulpiert, sondern wurde gesagt, naja, wer weiß, ein bisschen komisch. Ne? Also man hat schon immer versucht zu sagen, da muss was dran kleben bleiben. Man hat nicht gesagt.
Das bleibt ja auch so oder so immer, ne? Ja immer irgendwas kleben. An dieser Stelle habe ich einen kurzen Einschub.
Der Faktencheck.
Wir haben das im Nachhinein nachgeprüft und demnach stimmt die Darstellung, dass ein zusätzliches Gutachten eines Anwalts vom Wahlprüfungsausschuss angefordert wurde. Auch unser Kollege Thomas Köhler bestätigt, dass Diana Kuck, die Vorsitzende des Ausschusses, sich derart geäußert hat. Diese Mobbingvorwürfe, ja. Was sagen Sie oder wie haben Sie das wahrgenommen?
Also das, was dahinter steht, ist ja auch der Brief die Stellungnahme der Mitarbeiterin genannt worden. Ich kannte das natürlich alles. Also ich kenne ja das Haus. Und wenn Sie ein Haus mit 570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen, Sie können nicht jeden befördern. Sie können nicht jeden in die Position bringen, wo er gerne wäre oder bei internen Stellenbesetzungsverfahren. Oder auch, ich sage das immer so, es ist nicht ganz politisch korrekt, aber es ist so eine gausche Normalverteilung. 20% finden mich als den besten Oberbürgermeister, der in dieser Verwaltung je gearbeitet hat, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und alles, was ich mache, ist richtig. 20% finden mich so doof. Die sagen, also einen Schlechteren hatten wir noch nie. So ein Clown ist hier bei uns. Was soll das überhaupt? Da kann ich machen, was ich will. Die sind nicht von mir überzeugt. Und 60% ist es mehr oder weniger wurscht. Und um die 60% muss ich mich kümmern. Dass diese 60% Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen vorfinden, dass sie die Leistung erbringen können, die sie gerne erbringen möchten. Und es gab, gibt ja immer mal Konflikte. Und aber das, also ein Konflikt zu bearbeiten, ist ja weit entfernt von Mobbing. Mobbing ist ein Straftatbestand. Und ich merkte, dass das etwas gärt sozusagen. Also das
haben Sie wahrgenommen
dass in die Ihrem Stadt, Haus? Nicht im Haus. Also im Haus war es geklärt. Mhm. Ich wusste, dass die Stadtvertretung diese, also wir haben zu der Zeit einen Fachbereich aufgelöst und solche Sachen, dass die Stadtvertretung sich der Sache annehmen wollte, aber nicht konstruktiv im Sinne von, wir machen mal Vorschläge, wie man etwas machen oder besser machen kann, sondern, naja, so wie Herr Köhler das in den Zitaten schon herausgestellt hat, dann gab es halt die Fraktionen, die mich nicht unterstützt haben und die haben das dann zum Anlass genommen, diese Rede dann vortragen zu lassen oder zumindest innerlich zu applaudieren, wie er gesagt hat. Und weil ich das gemerkt habe, habe ich zu einem Gespräch eingeladen. Also ich hatte dann mit den Fraktionsspitzen telefoniert, kann mich da noch gut dran erinnern, habe gesagt, wir müssen uns nochmal zusammensetzen vor der Stadtvertretersitzung. Und das ist auch passiert, einen Tag vorher. Und da war Frau Klopsch, die das Schreiben dann vorgelesen hat, auch dabei. Aber die Fraktionen, die quasi gegen mich waren, jetzt sage ich es mal, die CDU, die damalige CDU unter Frau Dr. Kuck, die AfD und die Linkspartei, die waren nicht da. So. Also, was mir immer so dann von denen vorgeworfen wurde, hier so, wie ich mich da verhalte, also ne, bis hin zu Mobbing, das habe ich erlebt. Mhm. Also, dass man häufig auf Gesprächsangebote nicht eingegangen ist.
Der Faktencheck.
Michael Stieber, der Fraktionsvorsitzende der SPD, bestätigte im NDR, dass Oberbürgermeister Witt einen Tag vor der Stadtvertretersitzung zu einem Treffen aller Fraktionsvorsitzenden und des Präsidiums gebeten hatte. Aus Stiebers Erinnerungen und Notizen war er selbst für die SPD, Rainer Kirchhäfer für die Grünen, Renate Klopsch für das Präsidium, neben Oberbürgermeister Witt und dessen Büroleiter Thomas Morawski anwesend. Ich dachte in der Vorbereitung, dachte ich so für mich, das war der Wendepunkt in der Kommunikation. Aber also Sie sagen jetzt ja, aber das hat ja schon viel früher auch angefangen. Ja. Ne? Also das war das, wo die Öffentlichkeit das vielleicht so ein bisschen auch mehr wahrgenommen hat. Ne?
Ich sag mal, das war eine Zäsur, weil ich wusste, davon erholt sich keiner. Wenn Sie das nicht aufklären, das ist so ungeheuerlich, wenn Sie in einer Stadtvertretersitzung sowieso, aber wenn es auch noch die Stadtvertretersitzung ist, in der der Oberbürgermeister quasi ernannt wird, wenn Sie da sagen, ach übrigens, der da gerade gewählt wurde und ernannt wurde, der mobbt seine Mitarbeiter. Aber wir sagen euch nicht, wen er mobbt. Wir sagen auch nicht mal, dass er das ist. Wir sagen immer die Verwaltungsspitze. Und wir sagen auch nicht, von wem wir das haben. Wir verraten nicht mal, wer diese Rede geschrieben hat. Also Renate Klopsch hat ja gesagt, sie hat die Rede gemailt bekommen, aber sie glaubt nicht, dass diejenige, die die E-Mail geschickt hat, die Rede geschickt hat. Also abstrus. So. Und ich wusste, wenn das nicht aufgeklärt wird, dann ist das der Bruch. Man wollte einfach auf eine sehr rabiate Art und Weise Politik machen.
Aber trotzdem, Sie haben gerade diese 20%, die Sie mögen, 20%, die Sie nicht mögen, die 60 dazwischen angesprochen. Ist das trotzdem vielleicht so eine Situation, wo man sich hinterfragt? Ich schätze Sie als schon auch reflektierten Menschen ein. Haben Sie sich nicht auch mal gefragt, okay, vielleicht habe ich doch was falsch gemacht?
Ja, also ich will jetzt die Person ja nicht nennen, um die es geht. Also ich weiß das natürlich. Deswegen bin ich so dankbar für dieses Amt. Das hat mich viel, viel schlauer und viel reflektierter gemacht. Ich weiß halt, wann es gut ist, eine Entscheidung zu treffen, wann man vielleicht auch warten sollte mit einer Entscheidung, dass es manchmal auch nicht gut ist, dass man wartet. Verstehen Sie, was ich meine? Und es gibt halt Menschen, die sind wahnsinnig unreflektiert. Die glauben, dass die Welt sich für sie drehen muss. Und sie glauben, dass sie ein Recht darauf haben, dass alles so ist, wie es ist. Und ganz vorsichtig muss man werden bei Menschen, die alles sehr als altruistisch darstellen und sagen, ich mache das doch hier nicht für mich. Ich mache das doch für andere. Ich mache das so. Und da können Sie ja schnell drauf reinfallen. So. Und wenn Sie eine Verwaltung mit 570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen, das ist das pralle Leben. Das ist alle Facetten, die Sie bei Menschen kennenlernen können, gibt es dort natürlich auch. Und ich arbeite sehr gern mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern zusammen. Aber es gibt eben einige, und das war die Person, die ist halt an der Stelle nicht reflektiert gewesen.
In den sozialen Medien, da haben sich ja dann auch die Anfeindungen gehäuft, mehr oder weniger versteckt. Mhm. Sind Sie angegangen worden, auch persönlich angegangen worden, auch als schwuler Mann, daraus haben Sie ja nie einen Hehl gemacht. In Posts werden Sie da als Regenbogenbürgermeister bezeichnet, Möchtegern-Demokrat, Bob, der Baumeister, sogar als Witz. Es wurde ein Video gepostet, in dem Sie zu sehen sind, wie Sie privat auf einer Party tanzen, oberkörperfrei.
Ich habe noch ein Hemd an, das ist nur geöffnet.
Aber sieht hier einen Oberkörper? Ja. Ich habe lange überlegt, wie ich diese Frage stelle, aber ich frage Sie einfach gerade raus. Wäre das Video auch gepostet worden, wenn Sie nicht schwul wären?
Oh, das ist eine gute Frage. Die hat mir tatsächlich noch niemand gestellt. Also das Video wäre sicherlich auch gemacht worden. Also ich sag mal was zu dem Video, weil juristisch würde man sagen, die Ermittlungen laufen noch. Mhm. Also es ist so, manchmal ist es ja ein Zufall im Leben, dass man gefilmt wird. Manchmal ist es ja auch kein Zufall, dass man gefilmt wird, um das mal so zu sagen. Und das muss noch herausgefunden werden. Ich glaube halt einfach, das ist eine wirklich große Frage. Also ich würde sagen, ja, es wäre doch schon passiert, weil wenn Sie in so einer exponierten Stellung in einer Stadt sind, ist es interessant, ob der Bürgermeister nun schwul oder nicht schwul ist, wenn er da tanzt und das Hemd auf hat. Das ist so. So. Aber alles, was da in Kommentaren kam.
Ja, da muss ich vielleicht für alle, die das jetzt nicht so verfolgt haben, noch einen Satz zur Erklärung sagen. Mhm. Das Video ist gepostet worden von Tim Großmüller von den Stabilen Bürgern. Der ist ja jetzt auch als einziger Vertreter der Stabilen Bürger in der Stadtvertretung. Er sagt selbst von sich, er sei nicht homophob, aber wenn man sein Facebook-Profil mal anschaut, da taucht ziemlich oft die Regenbogenfahne auf und das muss man jetzt mal ganz objektiv sagen, immer in Zusammenhang mit den Dingen, die für ihn vermeintlich in Deutschland falsch laufen.
Ja.
Ne? Also das ist das, was Sie wahrscheinlich gerade meinten mit dem, was danach passiert ist. Als Kabarettist, da haben Sie ja auch kein Blatt vor den Mund genommen, ne? Und haben die Lokalpolitik natürlich auch auf den Arm genommen. Und diejenigen, die das gepostet haben, die sagen ja auch, das ist Meinungsfreiheit und künstlerische Meinungsfreiheit gibt es ja auch. Wo ist da die Grenze? Also was muss man aushalten?
Das ist eine große Frage. Ich kann es nur so beantworten, wenn ich Sie jetzt beleidigen würde. Also irgendein Schimpfwort zu Ihnen sagen würde, hätten Sie das Recht, mich anzuzeigen, das würde ja praktischerweise auch aufgezeichnet werden, Sie hätten also gleich den Beweis und könnten damit zur Polizei gehen und könnten sagen, das muss ich mir nicht gefallen lassen und sehr wahrscheinlich würde die Staatsanwaltschaft dann auch sagen, so wird, dafür zahlst du jetzt auch das. Aber Sie verstehen, was ich meine,
ja,
also
ja.
Sie könnten sofort Ihre Rechte geltend machen. Bei Kommunalpolitikern und Kommunalpolitiker ist es so, dass da keine große Grenze mehr gezogen wird zur großen Politik. Und ich sage das deshalb, weil wenn Sie Bundesminister sind, ist die Gefahr, dass Sie direkt angegriffen werden, jetzt so in Ihrem Umfeld, relativ gering. Hier reden wir ja von einer Kommune mit 65.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das heißt also, wir kennen uns hier alle. Wir sind immer nur eine Person von dem anderen entfernt. Und wenn wir da nicht stärker geschützt werden, also dass unser Umfeld nicht so infiltriert werden kann, dass wir quasi in so einer Echokammer sind und nur noch hören, schlimme Schimpfworte, Unterstellungen, die sie dann so einschränken, dass sie im realen Leben, auch wenn das in den sozialen Medien ist, aber es schlägt da ins reale Leben über, sich in ihrem realen Leben nicht mehr wohlfühlen, bis hin irgendwann nicht mehr sicher fühlen. Dann ist da eine Grenze überschritten. Und dann ist das ist ja auch nicht komisch gemeint.
Haben Sie die Leute mal angesprochen, weil Sie sagen, man kennt sich hier?
Naja, das ist das Interessante. Also ich habe einen Fall, der ist auch zur Anzeige gebracht worden, da hat jemand über Jahre über Facebook Messenger mit mir geschrieben. Mhm. Und schon immer ein bisschen obskur, immer ein bisschen direkt, immer ein bisschen laut. Aber ich, es ist so meine Art, ich stelle mich dem dann auch und habe dann geantwortet und geschrieben. Und das mache ich bis heute, so aufwendig das auch sein mag. Und dann wurde der Ton mit mal anders. Und dann wurden da Worte genannt, die nicht mehr lustig sind, auch nicht so gemeint sind. Und dann wurden auch Drohungen ausgesprochen. Und dann antworte ich irgendwann nicht mehr, sondern dann bringe ich es halt zur Anzeige. So.
Ist das Ihre Art, sich zu wehren? Weil ich mich gefragt habe in der Vorbereitung, wie kann Demokratie sich denn eigentlich wehren?
Laut sein. Wir müssen ja mindestens genauso laut sein wie die wenigen, ich glaube, dass das ja nicht die Mehrheit ist, ja, wie die wenigen, die so laut sind. Aber das macht Politik nicht. Wenn ich das kurz sagen darf, ich erlebe das ja, wie zum Beispiel jetzt die CDU versucht, die Wählerinnen und Wähler, die sie glauben, an die AfD verloren zu haben, wiederzugewinnen, indem sie sich eben sehr klar, fast schon hart, zur Migrationspolitik äußern. Ich halte das nicht für sehr erfolgreich. Das ist doch so etwas, weil man den Menschen das Gefühl geben will, jetzt machen wir was. Aber bearbeiten wir wirklich das drängende Problem? Und das würde ich erstmal mit Nein beantworten, Stand heute.
Wenn Sie sagen, laut sein,
Nicht schreien.
Gehört für Sie ja dann auch dazu, so verstehe ich Sie, dass Sie Anzeige erstatten. Es laufen mehrere Verfahren. Wegen Beleidigung kam auch schon zur Verurteilung. Es gibt eine Stelle vom Bundesinnenministerium, da ist auch die Körperstiftung, auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Die Städtetag und so weiter sind viele Akteure, die da mitspielen. Die heißt Starke Stelle. Da können sich Kommunalpolitiker hinwenden, wenn sie sagen, ich werde hier angefeindet, was soll ich tun? Sei es mit Beratungsangeboten, man wird weiterverwiesen, kriegt aber auch Handlungsanweisungen, also was man denn machen soll. 2%, so sagte mir der Leiter von dieser Stelle, erstatten Anzeige. Das heißt, Sie sind da ja, ich möchte sagen, allein auf weiter Flur. Aber das fand ich schon bemerkenswert. Aber das ist eine bewusste Entscheidung wahrscheinlich von Ihnen, ne?
Ja, also man hat ja so ein Amt inne und wovor wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen Angst haben, ist ja, dass sie als weich gelten. So nach dem Motto, das muss er doch aushalten, ne? Das ist doch jetzt mal so ein Spruch oder das ist doch normal, das kann man ja sagen. Und ich glaube, aktuell laufen 10 Anzeigen und das hat wenig mit dem zu tun vom Verhältnis, was da alles ankommt. Also
das heißt auch nur die Spitze des
ja,
Aspekts.
Ja, also wenn wir irgendwas auf dem städtischen Profil, ich bin ja gar nicht so aktiv bei Social Media, ich habe so ein Facebook-Profil, das ist ja fast schon Röhrenradio verglichen mit dem, was man heute alles machen kann. Und auf dem städtischen Profil, wenn wir da etwas posten, dann kommen unsachliche Kommentare, die zeigen wir natürlich nicht an. Aber es geht dann auch schon mal deutlich unter die Gürtellinie. So. Und das bringen wir dann zur Anzeige. Aber also das ist die viel zitierte Spitze des Eisbergs. Aber das darunter macht es wirklich eigentlich schlimm, dass sie also eine Menge ertragen müssen, bis es zur Anzeige kommt.
Sie sind ja nicht allein mit dem Eindruck, dass der Ton scharf oder schärfer geworden ist in der Kommunalpolitik. Wir haben im Nordmagazin erst kürzlich über den Bürgermeister von Bugewitz bei Anklam berichtet. Er ist auch zurückgetreten, weil ihm die Anfeindungen zu viel waren. Und auch im Wahlkampf hier vor den jüngsten Kommunalwahlen im Sommer, da haben ja Kommunalpolitiker immer wieder von Anfeindungen beim Plakatekleben berichtet. Ich habe auch eine Studie gefunden von der Uni Duisburg bzw. von der Heinrich-Böll-Stiftung. Mehr als 60% der befragten Kommunalpolitiker, die geben an, schon mal Anfeindungen oder Aggressionen erlebt zu haben. Es gibt auch Zahlen aus Neubrandenburg.
Okay.
Wir sind wieder bei der Körperstiftung, die habe ich vorhin erwähnt. Vor 2 Jahren kam sie in die Stadtvertretung und zwar mit dem Projekt Respekt im Rat. Wenn ich das richtig verstanden habe, Sie hatten von diesem Projekt gehört, haben mitbekommen, oh, die suchen eine Pilotkommune und haben praktisch den Finger gehoben, das könnten wir doch bei uns mal machen. Es ging darum die Kommunikation in Stadtvertretungen zu verbessern. Und die Stadtvertreter sind befragt worden. Eine Zahl möchte ich da rausgreifen. Die Frage war, wie oft beobachten Sie, dass in der Stadtvertretung Personen inklusive Ihnen selbst abgewertet werden? 30 Stadtvertreter haben sich dazu geäußert und 15 von ihnen sagten öfter oder sehr oft. Dann wurden Gesprächsregeln entwickelt und die sind in so einem großen Aufsteller, ich glaube 16 sind es an der Zahl, die stehen dann bei der Stadtvertretung, stehen die vorne. Also mein erster Eindruck war, hat nicht funktioniert, oder?
Wunderbar analysiert. Ich versuche es kurz zu fassen. Also die Körperstiftung hatte eingeladen nach Berlin am Pariser Platz. Ich sage das, weil das so schön glanzvoll war. Und ich saß mit Kollegen und Kolleginnen aus Cottbus, aus Norderstedt und so an einem Tisch. Und jeder hat so berichtet, wie es im Rat, in der Stadtvertretung zugeht. Und da dachte ich, okay, es sind ähnliche Situationen, ähnliche Prozesse. Und habe mich gefreut, dass wir dann ausgewählt wurden, unter anderem. Und bringe das in die Stadtvertretung. Und jetzt ist dieser glanzvolle Moment, wird eingedampft auf, dass die Stadtvertretung sich das an sich reißt. Ich sage bewusst so. In meiner, weil Sie vorhin das schöne Wort reflektieren und Selbstreflexion, in meiner Welt wäre es so gewesen, dass ich gesagt hätte, ich hole jetzt alle an einen Tisch. die Verwaltungsmitarbeiter, die Abteilungsleiter sind oder Fachbereichsleiter, den Oberbürgermeister, seine Stellvertreter, die Fraktionsspitzen, den Stadtpräsidenten und seine Stellvertreter. Und wir beraten jetzt erstmal, wie sind wir hier hingekommen? Warum brauchen wir dieses Projekt? Und was erwarten wir von diesem Projekt? Und das hat man nicht getan. Man hat die Verwaltung komplett außen vor gelassen. Störe unsere Kreise nicht, weil auch so eine Stadtvertretung hat ja aufgrund des Wahlergebnisses schon so ein bisschen so eine Hackordnung.
Ja.
Und dann haben sich die Fraktionen, man hat sich das genommen, hat sich mit der Körber-Stiftung getroffen, ohne Verwaltungsmitarbeiter, die vielleicht nochmal eine zusätzliche Sichtweise hätten geben können, und hat dann nach zwei Arbeitstagen diese Benimmregeln, ich sag immer etwas spotthaft Pioniergebote, ausgearbeitet.
Das ist eigentlich die normale, normale Gesprächsregel.
Genau, ne? So. Und, und das ist das Ergebnis, dass da zwei Aufsteller stehen mit diesen Regeln. Aber ich würde sagen, es hat sich grundsätzlich nichts verändert. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen wehleidig klingt, aber das meine ich so nicht. Nachdem ich angekündigt habe, zurückzutreten, bin ich in keine Fraktion eingeladen worden. Zwei Stadtvertreter von den Grünen haben mit mir persönlich gesprochen. Und ich würde sagen, zwei, drei von SPD und CDU dann übers Telefon. Und wenn man sagt, man hat sich mit Respekt im Rat beschäftigt und Oberbürgermeister sagt, funktioniert hier aber nicht mehr so gut, dann würde ich doch sagen, das möchte ich jetzt mal von ihm hören. Vielleicht, Sie haben nochmal das Wort Reflexion, Selbstreflexion angesprochen, vielleicht sehen wir es ja wirklich falsch.
Der Faktencheck.
Aus der Internetseite von Respekt im Rat und Beschlussvorlagen der Stadtvertretung Neubrandenburg geht hervor, dass nur die Fraktionen in der Arbeitsgruppe zu dem Projekt waren.
Uns geht es natürlich um Ihre persönliche Sicht. Ne? Mhm. Wenn wir die Stadtvertreter fragen würden, würden die Geschichte je nachdem anders erzählen. Ne?
Davon gehe ich fest auf.
Aber wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, mit Ihnen zu sprechen und auch Ihre persönliche Sicht zu sehen, weil ja Anfeindung ist ja auch subjektiv. Auch, ne?
Ja, wenn ich das kurz einwerfen darf, also das ist das, was mich immer so bewegt hat. Also das eine ist ja dieses Amt. Dieses singuläre Amt mit Exekutivfunktion, und der Gesetzgeber sagt ganz klar, Paragraph 38 Kommunalverfassung zum Beispiel, was sie tun sollen und müssen. So. Und wenn sie das nicht tun, nehmen sie Amt nicht wahr. Und trotzdem ist heute, wir sind in so einer, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, so in einer konsensualen Welt unterwegs, dass man immer möchte, dass wir alle mitnehmen, dass wir mit jedem sprechen müssen und so. Aber das ist ja, das ist nicht die Wahrheit, dann würde ich ja nicht das Gesetz einhalten. Ich kann nicht über alles eine Bürgerbeteiligung legen. Ich kann nicht mit jedem sprechen, das geht nicht. Ich muss einfach, das, auch wenn es schmerzhaft ist für manche, mein Amt ausüben. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter haben, die mit 300 Stimmen gewählt wurden, also durch drei, weil man ja drei Stimmen hat bei der Kommunalwahl, und die bauen sich auf vor Ihnen und sagen, wir sind Repräsentanten des Volkes. Sie müssen das akzeptieren, was wir hier sagen. Und dann denken Sie, was sage ich jetzt, damit es nicht arrogant klingt, als Erwiderung, wissen Sie? Und diese Reflexion fehlt da manchmal, dass man nicht sagt, ich bin Teil eines 43-köpfigen Kollektivorgans mit einer Funktion, die Paragraph 24 Kommunalverfassung mir zuschreibt, und er ist der Oberbürgermeister und hat seine Aufgabe wahrzunehmen.
Die Regenbogenflagge.
Ja.
Natürlich ein großes Thema, ein Zeichen für die queere Community in Neubrandenburg. Sie waren ja Schirmherr des Christopher Street Days, zusammen mit Ministerpräsidentin Schlesig. Und die Regenbogenfahne am Bahnhof in Neubrandenburg, die war Ihnen immer eine Herzensangelegenheit. Das haben Sie auch in einem offenen Brief 2023 klargemacht, nachdem die Fahne abgehängt worden war, beziehungsweise geklaut wurde, und durch eine Hakenkreuzfahne ersetzt wurde. Das ist ja mehrfach passiert. Für Sie ganz persönlich, was bedeutet Ihnen diese Fahne?
Sie stellen aber auch tiefe Fragen, weil die kann man gar nicht so einfach beantworten.
Vielleicht finden Sie drei Worte.
Es ist ein Zeichen, dass ich dieses Land, was ich 1990, 91 ja als Schüler, also die Bundesrepublik, dann so kennengelernt habe, verändert hat. Dass manche Dinge sich zum Positiven verändert haben, dass wir eben, obwohl ich habe selbst Amtskollegen, die nicht geoutet sind. Ich habe Künstlerfreunde, die nicht geoutet sind. Also, obwohl sich so viel verändert hat, fällt es manchen noch so schwer zu sagen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch oder ich bin bisexuell oder was weiß ich. Ne? Also, sie haben Angst davor, sie selbst zu sein. Und wenn so eine Flagge symbolisieren kann, aber diese Stadt versteht dich und hier musst du eigentlich keine Angst haben, dann ist doch schön, oder?
Wir kommen zur Stadtvertretungssitzung.
Das ist aber ein harter Bruch jetzt.
Wir springen jetzt.
Von Regenbogenflagge und Emotionalität zur Stadtvertretung.
Es geht immer noch um die Regenbogenflagge. Okay. Mitte Oktober war sie nämlich auch Thema. Ratsherr Tim Großmüller, wir haben ihn gerade schon angesprochen, einziger Vertreter der stabilen Bürger, hat den Antrag eingereicht, dass die Regenbogenfahne abgenommen werden soll, beziehungsweise nicht dauerhaft hängen soll. Seine Argumentation war ja, so sollten Straftaten verhindert werden, weil sie ja schon mehrfach abgehängt wurde und dann Fahnen mit NS-Symbolik dort wehten. Sie kannten vermutlich den Antrag.
Ja.
Mit welchen Gefühlen sind Sie in diese Sitzung gegangen?
Dass das niemals durchgeht.
15 Vertreter waren dafür.
Ja.
11 dagegen.
Ja.
8 Enthaltungen.
Und es wurde kein Wort gesagt.
Und das ist danach passiert.
Die Reaktionen der Fraktionen in der Stadtvertretung fallen sehr unterschiedlich aus. Geschlossen gegen den Antrag gestimmt haben die anwesenden Stadtvertreter der Grünen, der Linken und der SPD um Michael Stieber.
Die Stadt hat eine Stadtvertretung gewählt, die jetzt ein Symbol von Offenheit, auch von Frieden und von Zuversicht verboten hat. Durchschnittlich jeden zweiten Tag frage ich mich, ob ich nicht alles hinschmeiße. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich die letzten Tage auch darüber nachgedacht habe, was soll ich hier noch machen, aber wer soll es sonst machen? Also irgendwer muss ja da stehen.
CDU-Fraktionschef Björn Bromberger bereut, dass man offenbar den Antrag von Tim Großmüller nicht wirklich ernst genug genommen hat. Er selbst war bei der Abstimmung abwesend.
Sicherlich hätte man da im Vorfeld bei diesem Beschluss auch noch mal mehr nachfragen müssen, was macht ihr, was machen wir und wie verhaltet ihr euch dazu. Ne? Punkt Nummer eins ist, ich hätte nicht gedacht, dass er durchkommt. Und Punkt Nummer zwei ist, ich hätte nicht gedacht, dass das solche Konsequenzen hat.
Die Wählergruppe Projekt Neue Brandenburg mit Holger Hansson an der Spitze stimmte geschlossen für das Verbot der Flagge.
Wir haben nicht gegen eine Flagge gestimmt. Wir haben uns für eine Flaggenordnung entschieden, die in diesem Land klar regelt, welche Fahnen im öffentlichen Bereich gehisst werden dürfen.
Den Weg geebnet für das Verbot der Regenbogenflagge hatte die Fraktion aus BSW und der Wählergemeinschaft Bürger für Neubrandenburg mit den meisten Enthaltungen. Fraktionschef Jan Kunert sah die Folgen nicht kommen.
Man muss es vielleicht doch ein Stück weit eingestehen, dass wir an der Stelle überrumpeln, ist mir zu einfach. Wir hätten bei der Beschlussvorlage wirklich entweder eine längere Auszeit nehmen sollen oder sagen sollen, wir verweisen die zurück.
Erste Kritiker dieser Enthaltungen, das waren die Linken, um Katharina Muth.
Enthaltung ist Feigheit, ganz klar für mich. Oder man hat keinen inneren Halt, so kann man es vielleicht auch nennen. Ich finde das unerträglich.
Für die AfD kam der Rücktrittwitz nur folgerichtig, wie Robert Schnell meinte.
Der Oberbürgermeister sollte sich da mal fragen, warum er mit einem demokratisch zustande gekommenen Beschluss dieses Problem hat.
Zusammen mit Tim Großmüller und der Wählergemeinschaft Projekt Neubrandenburg begrüßte die AfD-Witz-Entscheidung, seinen Rücktritt anzukündigen. Großmüller hatte damit nach eigenen Worten sein Ziel erreicht.
Wir haben es gerade gehört, 8 Enthaltungen und auch, ja, jetzt wenn Sie die Töne vielleicht noch im Ohr haben von den Stadtvertretern, waren Sie enttäuscht oder wie sehr waren Sie enttäuscht? Diese Enthaltungen waren ja mal ein ganz großes Thema danach.
Ich bin mal sehr offen. Also Herr Kunert hat sich ja jetzt hier geäußert als BSW-Fraktionsvorsitzender. Herr Kunert war mal Stadtpräsident, bis er dann aus der Linkspartei, die ihn nominiert hat, ausgetreten ist und zum BSW gewechselt ist. Ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten Herrn Kunert auch vor dem Stadtvertreter, der diesen Beschluss eingebracht hat, gewarnt und habe gesagt, dass das ein Populist ist und dass er ein
Scharfmacher. Sagt er auch selbst von sich, dass er ein Populist ist.
Ja, und dass er ein Scharfmacher ist. Und wenn Sie dann das dem damals amtierenden Stadtpräsidenten sagen und er sagt, dass er mit der Person gesprochen hat und einen Spitzname verwendet, dann wissen Sie, wie eng diese Menschen beieinander sind. Und bei mir ist das so, und das ist keine Arroganz oder Überheblichkeit. Als Oberbürgermeister kann jeder mit mir ins Gespräch kommen. Aber privat entscheide ich schon, wen ich beim Spitznamen anspreche oder nicht und wo ich eine Distanz mache und wo ich keine Distanz mache. Und hier fehlt es halt an Distanz.
Der Faktencheck.
Jan Kunert bestätigt im NDR, in seiner Zeit als Stadtpräsident mit Silvio Witt über Tim Großmüller gesprochen zu haben. Das habe er aber nicht als Warnung verstanden, sondern als Bestätigung seiner Einschätzung von Großmüller. In den Gesprächen nannte Kunert ihn Timmy. Er sei aber nicht vertraut mit ihm, habe sich nie privat mit ihm verabredet.
Und wenn Herr Schnell, das ist übrigens interessant, also Herr Schnell ist einer der wenigen der AfD-Stadtvertreter, der überhaupt etwas in der Stadtvertretung sagt. Ansonsten ist die AfD relativ stumm in der Stadtvertretung. Also sie suchen ja nicht den demokratischen Dialog, die Auseinandersetzung, ne, sondern sie suchen das ja in sozialen Netzwerken oder bei Pressestatements. Aber wenn er dann sagt, ich akzeptiere nicht einen demokratischen Beschluss, dann sage ich das, was ich immer sage. Über Selbstverständlichkeit, über Grundwerte, über Haltung stimmt man nicht ab. Man sagt nicht, ist man eine weltoffene Stadt oder ist man das nicht. Das Gegenteil wäre nämlich absurd.
Ich habe mich gefragt, inwiefern mit diesem Konstrukt, ich erkläre Ihnen gleich, wie ich zu dieser Frage komme, die Demokratie nicht auch vielleicht an ihre Grenzen kommt. Mein Gedanke war, es sind ehrenamtliche Stadtvertreter. Ich gehe mal davon aus, die haben einen Fulltime-Job, die haben den Kopf voll, Familie, ne, das normale Programm, was man hat. So. Und dann kommt noch die Stadtvertretersitzung dazu. Mit ich weiß nicht wie vielen Anträgen. Ohne jetzt jemandem eine böse Absicht zu unterstellen, aber ich würde jetzt mal sagen, vorsichtig formuliert, dass vielleicht nicht jeder die Zeit hat, komplett immer diese Anträge durchzulesen, durchzuholen, zu recherchieren. Was heißt das denn? Deswegen nochmal die Frage, dieses Ehrenamt, kommt Demokratie da an ihre Grenzen, wenn man jetzt die Folgen sieht?
Das glaube ich nicht. Das ist wieder eine dieser großen Fragen, aber ich glaube es nicht, weil man hat ja immer, auch als Oberbürgermeister, die Chance zu sagen, da habe ich keine Ahnung von, da muss ich mich erstmal schlau machen.
Aber da gehört ja auch ein bisschen...
Das haben die Menschen meistens
Wollte ich sagen,
genau. Das haben die Menschen meistens. Was glauben Sie, ich habe ja auch Amtskollegen, die wissen alles.
Die gibt es ja überall,
ja, Menschen. Ne? Und deswegen, ich will jetzt ja auch keine Sippenhaft machen hier so, das sind die Stadtvertreter und das sind die Bürgermeister. Das ist gar nicht so. Also ist ja alles überall gleich verteilt. Aber was braucht Demokratie? Demokratie braucht reflektierte, diskussionsfreudige Menschen, die dann aber auch zu einem Ergebnis kommen wollen. Und ich habe in einem Interview mal gesagt, weil, zitiert jetzt nochmal Herrn Schnell, so nach dem Motto demokratischer Beschluss, Mehrheitsbeschluss. Ich kann ja als Oberbürgermeister nicht nur das tun, und thematisieren, wo ich vermute, dass ich sofort eine Mehrheit habe. Also ich kann nicht immer dieses Mehrheitsgefühl bedienen, sondern ich muss auch sagen, liebe Menschen in Neubrandenburg, das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen.
Wir haben ganz am Anfang in der Umfrage eine Argumentation gehört, die auch immer wieder irgendwie so in den Gesprächen in der Stadt zu hören war. Jeder kann leben, wie er möchte. Ne? Heiraten, Kinder bekommen, egal mit wem, Mann, Frau oder weder noch. Wir brauchen diese Fahne nicht, weil das ist so selbstverständlich. Ich habe Ihrer Erzählung vorhin so ein bisschen entnommen, das ist eben nicht so.
Nein. Also ich habe da vorhin gesagt, ob Sie jetzt schwul, bisexuell, lesbisch oder was weiß ich, so habe ich es vorhin formuliert, weil das ist so gemeint, es ist doch schön, dass wir eigentlich in einer Zeit angekommen sind, dass sie so leben können, solange es auf dem Boden unserer Verfassung und der Gesetze ist, wie sie das fühlen. Und das finde ich, das ist doch das Erfüllendste, was ein Mensch haben kann, dass er sagen kann, so möchte ich leben und wenn es mit der Gesetzeslage konform ist, dann darf ich das.
Aber braucht es dann diese Fahne?
Sie ist halt ein Symbol, uns daran zu erinnern, dass es eben vor 30 Jahren noch nicht selbstverständlich war, sondern dass vor 30 Jahren, also 1994, der Paragraph 175 Strafgesetzbuch erst abgeschafft wurde. Also wir kommen aus einer ganz anderen...
Wo Homosexualität
Strafe war. Genau, unter Strafe gestellt wurde. Es wurde ja nicht mehr so verfolgt, das muss man immer noch sagen dazu.
Aber trotzdem, war ja auf dem Papier da.
Oder ich setze mich ja sehr für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein, weil auf dem Papier haben wir alles erreicht. Da können wir so stolz sein, können wir sagen, da ist doch... Es stimmt nicht. Es stimmt einfach de facto nicht. Ich sitze in Gremien, da sitzt manchmal nur eine Frau. Und da wird die persönlich begrüßt und dann, also Beispiel, sehr geehrte Frau Müller, sehr geehrte Herren. Weil es ist keine andere Frau da. So. Und soll ich mich jetzt darauf zurückziehen und sagen, naja, hatte ja auch eine Chance. Im Gesetz sagt doch, sie hat dieselbe Chance. Nee, hat sie teilweise nicht. Und nehmen Sie da mal die verqueren Diskussionen, die da geführt werden. Also man muss das nur vom Thema Homosexualität und Regenbogenflagge auf dieses Thema lenken und schon hören die Menschen anders zu. Weil Mann und Frau sind wir ja alle irgendwie. Ne? Also dann hat es eher eine Bewandtnis, als wenn ich sage, es betrifft ja nur 10% der Bevölkerung, die homosexuell oder bisexuell sind.
Sie dachten nicht, dass der Antrag durchgeht. Heißt, Sie waren überrascht?
Überrascht ist ein sehr freudiges Wort. Ich war enttäuscht.
Ja. Ja. War Ihnen dann sofort klar, das war's? Ich mache das nicht mehr mit, macht euren Kram. Ja, ja, das war klar.
Jetzt berühren Sie mich gerade emotional. Das war schlimm für mich. Das war wirklich schlimm für mich, weil ich gemerkt habe, dass ich vielleicht diese Stadt ein Stückchen schöner dargestellt habe und weltoffener, als sie eigentlich ist.
Das wollte ich Sie auch fragen. Und zwar bin ich auf diese Frage gekommen durch Zahlen. Es gab ja heftige Reaktionen, auch bundesweit. Ne? Es gab Petitionen, Online-Petitionen. 48.000 Stimmen sind da eingegangen. Da ging es darum, dass die Fahne wieder aufgehängt werden soll. Und es gab hier auch eine Demonstration. Es waren ungefähr 1.000 Teilnehmer da in einer 65.000 Einwohnerstadt. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt vielleicht eine gewagte These, hat er vielleicht die Stadt anders gesehen, als sie ist? Also ist Neubrandenburg vielleicht gar nicht so bunt, wie Sie es gerne gehabt hätten?
Das kann ich nicht präzise beantworten. Was ich beantworten kann ist, homosexuell ist ja nicht gleich homosexuell, nicht wahr? Also ich habe ja Freunde, die sind sehr bunt, sehr laut und das ist auch gut so und sie fühlen sich so wohl. Und ich habe homosexuelle Freunde, die gar nicht geoutet sind oder wenn sie sich geoutet haben, naja, ich sage jetzt mal, ich darf das sagen, sind ja Freunde, Mauerblümchen sind und ich bin irgendwo dazwischen. So. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht jemand, wo die Leute sagen, jetzt drückt er uns diese Welt auf oder so. Das habe ich nie getan, sondern ich habe vielleicht die Welt ein bisschen, ich habe den Fonds ein bisschen aufgemacht und gezeigt, guck mal, wir können auch ein CSD machen und dann ne, so.
Dann aber vielleicht haben Sie es ein bisschen falsch wahrgenommen oder anders wahrgenommen?
Nein, ich glaube halt einfach, wir leben in einer sehr nervösen Zeit und das sage ich immer wieder, die Rechten Populisten schaffen es halt, auf mich zu zeigen und zu sagen, guck mal, der will seine Welt euch aufoktroyieren. Der will sagen, so ist es richtig. Und ne, so, also ohne Heterosexualität wird es mich ja gar nicht geben. Ne? Also das ist ja so ein Quatsch, das ist so ein Blödsinn. Und so wie Sie auch gesagt haben, der entsprechende Stadtvertreter postet 3, 4, 5 Mal am Tag irgendwelche Posts mit Regenbogenflaggen. Gucken Sie mal auf dem städtischen Profil oder bei mir, das finden Sie nicht. Sondern das ist das rechte Narrativ, man zeigt, guck mal, die sind so, obwohl wir gar nicht so sind. Wir wollen nur, dass es eine weltoffene, eine wertschätzende Gesellschaft gibt, die sagt, du bist so, es ist okay, wie du bist. Mhm. Sei so, weil nur so kannst du dich entfalten, nur so kannst du aufblühen, nur so kannst du arbeiten gehen mit Freude und musst dich nicht verstecken. Also das ist ja das Dunkle, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Was macht das mit einem Menschen, der nicht so sein kann, wie er ist? Ich kenne Menschen, die outen sich nicht und verstecken sich über Jahrzehnte, sind 40, 50-jährige Männer. Und wir leben in der Bundesrepublik Deutschland und glauben, dass wir schon an einem Punkt angekommen sind. Und trotzdem fühlen diese Menschen ihr persönliches und vielleicht auch das gesellschaftliche Umfeld nicht so, dass sie sich zeigen. Das finde ich bedrückend.
Es gab auch Stimmen in der Stadt, die gesagt haben, jetzt ist mal gut, diese Fahne, die ist mir vollkommen wurscht. Mhm. Auch ich möchte jetzt keinem was unterstellen, aber auch dieses, naja, man darf ja alles, was man will. Haben Sie diese Stimmung wahrgenommen in der Stadt? Dass die Diskussion darum ein bisschen...
Ja, aber die ist ja falsch. So wie ich das mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau dargestellt habe. Also die Menschen, wenn sie keine Betroffenheit fühlen, dann sagen sie, was interessiert mich das denn? So, dann sind sie semi-gut informiert und sagen halt das, was ihnen vielleicht der Nachbar auch gesagt hat, so, ich glaube, die dürfen schon heiraten und glaube ich, adoptieren dürfen sie auch schon. Also ist doch alles gut. Aber das sind ja Rechte, ich sage jetzt mal, die wir uns erkämpft haben. Das ist doch eine ungesunde Diskussion, wenn sich ein Teil der Gesellschaft so verhält, dass er sagt, also wir geben euch jetzt ein bisschen was, übrigens etwas, was wir schon immer durften.
Und das ist großzügig.
Ne? Ja, ist großzügig. Und von der Perspektive aus sehen das diese Menschen ja nicht, weil sie das ja nicht fühlen können. Sie fühlen ja nicht, wie es ist, eine Minderheit zu sein, die gesetzlich diskriminiert wurde jahrelang. Und wo ich sage, und wenn dann eine Flagge weht am Bahnhof als Willkommensgruß, dann schränkt sie das doch in ihrem Leben nicht ein. Das also, und nochmal, wenn ich am Rathaus oder was, wenn wir es irgendwie übertrieben hätten, aber da hing eine Flagge. Und das, was Herr Hansson da auch gesagt hat, das stimmt ja auch gar nicht. Die Landesbeflaggungsordnung erlaubt es ja seit 2021, dass man vor öffentlichen Gebäuden, der Bahnhof ist übrigens kein öffentliches Gebäude, Regenbogenflaggen hissen kann.
Sie sind dann beauftragt worden, von der Stadtvertretung ein Konzept zu entwickeln.
Ja, das ist bizarr.
Sie nehmen mir die Frage vorweg. Ich stelle die Frage nochmal fertig.
Alle das, tut mir
also
leid.
Das ist kein Problem. Also das Konzept sollte zeigen, oder Sie sollten ein Konzept entwickeln, wie vielfältig und tolerant die Stadt ist. Und Sie lachen und schütteln mit dem Kopf, weil...
Ja, es ist auch bis zum 31. Mai 2025, meinem letzten Tag im Amt. Also, dass ich das auch noch machen darf. Mhm. Und mein Amtsnachfolger oder Amtsnachfolgerin muss es dann umsetzen.
Ist das weiß ich nicht,
das... Das albern, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also... Man wollte irgendwas schnell zusammenzimmern, nachdem dieser Beschluss einem so um die Ohren geflogen ist und deutschlandweit, was man übrigens mir zum Vorwurf gemacht hat, dass wir deutschlandweit in den Schlagzeilen sind, auch von Leuten, die wir da gerade gehört haben. Also man fasst so einen unglaublichen Beschluss und sagt dann, oh, wir müssen schnell reagieren, die Reaktionen sind doch größer, als wir es erwartet haben. Und dann macht man einen parteiübergreifenden Beschluss. Einigen glaube ich, dass das, was Sie da reingeschrieben haben, anderen nicht. Man möchte jetzt ein Konzept haben, wie die Regenbogenflagge präsentiert werden kann. Und dann sind ja da auch Ideen schon genannt worden, die sind 10-mal größer als eine Regenbogenflagge am Bahnhof. Wo ich dann selbst sagen würde, naja, ob das jetzt sein muss, weiß ich auch nicht. Ne? So, aber das ist halt so. Und so habe ich diese Stadtvertretung oder Teile dieser Stadtvertretung in den letzten Jahren erlebt. Es ist halt einfach, man wollte mir etwas damit auswischen, mit diesem Beschluss. Und das möchte man mit diesem Beschluss jetzt nicht, sondern da möchte man sich reinwaschen, ist so biblisch, aber man möchte dann sagen so, wir wollten doch gar nicht gegen die Regenbogenflagge sein. Aber eine eigene Idee hat man jetzt auch nicht präsentiert.
Sie sagten ja in Interviews direkt, nachdem Sie Ihren Rücktritt bekannt gegeben haben, dass Ihr persönliches Umfeld ist sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und da war für Sie der Punkt zu sagen, okay, jetzt reicht's. Warum dann erst der Rücktritt Ende Mai? Warum dann nicht sofort?
Ja, die Menschen, mit denen ich im Rathaus zusammenarbeite, die habe ich ja auch ganz gern. Und die haben das auch verdient, dass nicht jemand von einem Tag auf den anderen sagt, so, für mich ist das alles ganz grausam, deswegen haue ich ab. Sondern die haben verdient, dass man einen geordneten Übergang hinbekommt und dass man die Projekte, die man besprochen hat, entweder noch zu Ende bringt oder sagt, das lassen wir jetzt mal ruhen, soll sich die Nachfolger oder der Nachfolger drum kümmern, wenn er das in andere oder sie in eine andere Richtung lenken möchte. Und auch für mich persönlich, ich möchte auch würdevoll aus diesem Amt ausscheiden, wenn man mir schon zwei Ernennungen nicht so würdevoll erlaubt hat, wie das eigentlich das Amt das verdient hätte. Und ja, ich möchte mich nicht aus dem Amt schleichen, sondern das Amt vernünftig übergeben.
Kritiker haben ja auch gesagt, dass Sie nach Ihrem Rückzug noch Bezüge bekommen. Das haben wir nachgeprüft. Das ist nicht so. Das müssen wir sogar sagen. Ja, also wenn Sie im Mai aus dem Rathaus ausziehen, dann gibt es auch kein Geld mehr.
Nein.
Heißt die Frage nach der Zukunft.
Ja.
Sie sind ja wahnsinnig umtriebig. Sie haben ja Satire gemacht, auch jetzt als Oberbürgermeister. Mhm. Jetzt wieder einen satirischen Jahresrückblick, der ruckzuck ausverkauft war. Muss man sagen, haben ja auch Gedichte geschrieben, Lyrikbände veröffentlicht. Ist das vielleicht was, was Sie dann weitermachen wollen? Oder was machen Sie denn ab Juni dann?
Also ich habe wirklich noch keinen konkreten Plan. Ich weiß, Politik lebt davon, dass man sagt, der kommt schon irgendwo unter. Mhm. Aber das ist gar nicht mein Ziel. Das mag jetzt etwas sehr groß klingen, wenn ich das so sage, aber ich habe auch während dieser 10 Jahre gemerkt, wie wertvoll das eigene Leben ist und wie schön das ist und was man daraus alles machen kann. Und ich habe ja nun keine Kinder. Die können auch schon alt. Nein, adoptieren dürfen so schnell. Nein, ich habe keine Kinder. Und dadurch habe ich ja noch eine größere Freiheit zu entscheiden. Und tatsächlich ist Kunst immer etwas gewesen, was mir ganz viel bedeutet hat und bedeutet. Und das ein bisschen intensiver zu machen, ist mein Ziel. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber ich bin da entspannt.
Können Sie in einem Wort sagen, was Sie sich für Neubrandenburg wünschen?
Weltoffenheit.
Sagt der scheidende Oberbürgermeister von Neubrandenburg, Silvio Witt. Vielen Dank fürs Gespräch.
Herzlichen Dank.
Ja, mit ihm habe ich gesprochen über die Arbeit und den Ton in der Kommunalpolitik und wie sich beides in den vergangenen Jahren verändert hat. Als aufmerksamer Hörer unseres Podcasts ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass es eine besondere Folge von MV im Fokus war. Normalerweise sprechen wir ja an dieser Stelle immer mit unseren Reportern oder Reporterinnen aus den Regionalstudios über unsere Themen. Diesmal haben wir uns ausnahmsweise für einen Gesprächsgast entschieden, für Silvio Witt, weil die Diskussion um die Regenbogenflagge und den Rücktritt des Oberbürgermeisters ja deutschlandweit für Diskussionen gesorgt hatte. Und das Ganze war natürlich auch einer der Schwerpunkte der NDR-Berichterstattung in 2024 hier aus dem Hafmüritz-Studio in Neubrandenburg. da es auch um persönliche Anfeindungen ging. Diesmal, ja, dieser, sagen wir mal, Formatbruch, die etwas andere Folge. Ein persönliches Gespräch mit entsprechender Einordnung natürlich. Die Redaktion hatte Claudia Krüger, Mitarbeit Thomas Köhler. So, und zu guter Letzt, da empfehle ich euch noch einen Blick in die Shownotes zur Folge. Da findet ihr natürlich die Links zur NDR-Berichterstattung. Wir haben ja auch Fernsehstücke gemacht und so weiter rund um die Regenbogenfahne. Ihr findet dort aber auch ein paar Links, zum Beispiel zur starken Stelle. Wenn ihr selbst vielleicht in der Kommunalpolitik seid und Hilfe braucht oder jemanden kennt, da könnt ihr da mal draufklicken und findet alle Infos. Und es gibt natürlich noch den Podcast-Tipp, der ist heute 11 km. Das ist der Tagesschau-Podcast, der heißt 11 km, weil es 11 Kilometer sind bis zum tiefsten messbaren Punkt der Erde im Marianengraben. Gibt also immer ein Thema in aller Tiefe. Das ist ein bisschen wie bei uns, nur anders. Und ja, in einer der jüngsten Folgen geht es um das Ampel-Aus. Also ja, das beherrschende Thema im politischen Berlin. Und natürlich die Frage, wie es jetzt im Wahlkampf weitergeht. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.